Große Stille, habe ich gerade gedacht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde im Mutterhaus mit dem Wochenspruch, der über dieser Woche steht. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dieses Wort aus Epheser 2, Vers 19 verbinde ich automatisch immer mit meiner ersten christlichen Freizeit, an der ich vor vielen Jahren teilgenommen habe. Wurde damals von den Teilnehmern sehr herzlich aufgenommen, wusste aber in meinem Herzen, ich gehöre nicht wirklich dazu. Während dieser Freizeit fand ich dann zum Glauben an Jesus. Und dann war das Besondere. Beim Abschlusskaffee trinken hatte ich an meinem Platz ein Kärtchen genau mit diesem Wort. Und es hat mich so gefreut, dass Jesus mir ganz persönlich zugesprochen hat, jetzt bist du nicht mehr Gast und Fremdling, sondern jetzt gehörst du zu meiner Gemeinde. Dass das auch viele Kinder und Jugendliche in diesem Sommer so erleben möchten, das ist unser großer Wunsch und unser Gebet. Wir freuen uns, dass in diesem Sommer Freizeiten stattfinden können. Wir hoffen es wenigstens, dass nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Und Schwester Wiebke wird uns jetzt am Anfang einiges dazu sagen. Schwester Wiebke.
Ja, ich möchte Ihnen von unseren Sommerfreizeiten berichten. Und es ist wunderbar, dass ich das jedes Jahr tun kann in der Bibelstunde, dass Sie Anteil haben und dass ich Ihnen auch Anliegen zum Gebet weitergeben darf. Auf den Sommerfreizeiten ist immer viel Action, das ist wunderbar und das freut uns. Aber uns ist wichtig, dass die Kinder auch Jesus kennenlernen. Und dieses Jahr ist das Thema Nehemia. Nehemia, der hat sich nach langem Gebet von Gott senden lassen. Senden lassen, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen und senden lassen, ethische Missstände anzugehen und zu beseitigen. Und als ich mich so mit ihm beschäftigt habe, dachte ich, der hat Erstaunliches gewagt. Und hat sich von Gott gebrauchen lassen, so das menschlich schier Unmögliche zu tun. Und manches bei Nehemia empfinde ich auch ähnlich, dass es bei unseren Freizeiten so ist. Außer in Villingen, unserem Gästehaus, sind ja letztes Jahr unsere Freizeiten Corona-bedingt ausgefallen. Und nach gefühlten 1,5 Jahren Lockdown müssen auch wir manches wieder aufbauen. Kinder und Jugendliche haben eine Zeit erlebt, wohin vieles genommen wurde. Gemeinschaft. Und wenn ihnen vieles genommen wurde, muss es auch wieder aufgebaut werden. Wie lebe ich in Gemeinschaft? Sozialverhalten? Haben sich weniger bewegt? Regelmäßigkeiten gab es irgendwie gar nicht mehr so viel. Freundschaften konnten teilweise gar nicht mehr gelebt werden. Und auch für viele Kinder ist es Wegfallen oder ist das Beschäftigen mit biblischen Botschaften weggefallen. Da war einfach anderthalb Jahre nichts mehr da an Wort Gottes. Und bei unseren Freizeiten, da müssen wir auch manches wieder aufbauen. Die beiden Teenie-Freizeiten werden von neuen Leitern geleitet. Die Kinderfreizeit ist in einem neuen Haus und Hygienekonzepte müssen neu erdacht und Freizeitkonzepte entworfen werden, die inzidenzstimmig sind. Und Nehemia hätte die große Aufgabe nicht leisten können, wenn er nicht gebetet hätte. Er hat 4 Monate lang gebetet, bevor er sein Anliegen weitergegeben hat. Und das war die Grundlage von dem. Und deswegen möchte ich Ihnen heute von den Freizeiten berichten, oder ja, wann sie sind, und auch Gebetsanliegen nennen. Sie sehen schon, wir haben dieses Jahr wieder 4 Freizeiten. Die Kinderfreizeit diesmal nicht im Sonnenberg, sondern in Sulzbergfelden. Wie gehabt in Woche 1 für Kinder von 8 bis 11. Hier sind auch noch Plätze frei. Also wenn Sie noch Kinder kennen, für die das was wäre, die Freizeit einfach sehr beliebt, sehr, sehr gerne noch einladen. Draußen gibt es auch Flyer, möglichst schnell anmelden. Das Zeltlager findet wieder statt, auch in der Woche 1, für Kinder von 10 bis 12. Und dann unsere beiden Teenie-Freizeiten, Jugendfreizeiten, die voll belegt sind, da freuen wir uns sehr. Die Mädchenfreizeit im Allgäu, im Burgberg, und die Teenie-Freizeit im Trans in der Schweiz. Es freut uns sehr, dass die ja so gut angenommen werden. Und mit dem Ausland und Corona ist natürlich auch nochmal besonders spannend. Aber da hoffen wir, dass es gut geht. Ja, und dann gibt es auch die Familienfreizeit in Villingen, die ist schon vor einer Woche gestartet. Und haben also auch viele Kinder, viele Familien, einige Wochen Programm bis Ende August. Und auch der Bibelkurs kann auch wieder stattfinden hier im Haus. Übernachtungsplätze sind belegt, aber man kann als Gasthörer kommen und auch per Livestream teilnehmen. Also teilweise ist es möglich per Livestream, Infos finden Sie auch auf der Homepage. Ja, wir sind froh, dass wir die Freizeiten überhaupt durchführen können und die Kinder freuen sich sehr. Bei manchen Freizeiten, wo es auf der Kippe war, haben die Eltern mich mehrfach gefragt, können sie denn stattfinden und hoffentlich. Aber es ist eine Herausforderung, sich in diese unterschiedlichsten Verordnungen zu wühlen, die teilweise kurz vor knapp einfach sich nochmal ändern und das Programm so zu gestalten, dass es allen Corona-bedingten Rahmenbedingungen entspricht. Und ich habe die Freizeitleiter mal gefragt, was wünscht ihr denn? Wofür soll gebetet werden? Und sie haben mir verschiedene Dinge genannt. Und zwar die Vorbereitung der Mitarbeiter. Wir haben dieses Jahr viele neue Mitarbeiter. Und es ist wunderbar, wenn junge Mitarbeiter dazukommen. Teilweise Mitarbeiter, die eine Andacht machen, die noch nie eine Andacht gemacht haben. Und die auch sonst sehr beschäftigt sind. Also auf meinem Zeltlager, da habe ich Mitarbeiter, die während dem Zeltlager noch eine Prüfung haben und die bis teilweise einen Tag vorher noch eine Prüfung haben. Die sind also auch sehr eingespannt und die brauchen da einfach Zeit, dass sie sich die auch wirklich nehmen für die Vorbereitung, für die Andachten. Vorbereitete und offene Herzen der Teilnehmer und der Mitarbeiter. Das wünschen wir uns. Viele Teilnehmer sind mit der Muttermilch, mit dem christlichen Glauben aufgewachsen, dass da einfach Herzen sind, die Gottes Wort aufnehmen wollen. Das wünschen wir uns sehr. Und auch Mitarbeiter haben alle ihre Kämpfe mit verschiedenen Dingen, dass auch sie von den Freizeiten geprägt werden. Ja, dass die Botschaft die Herzen der Kinder und Jugendlichen erreicht, das können wir nicht machen. Wir können noch so gute Andachten machen. Ob die Botschaft die Herzen erreicht, das schenkt nur Gott. Und das wünschen wir uns sehr, dass auch bei aller Unvollkommenheit wirklich Gott zu den Herzen spricht. Ja, und das ist wirklich, wie Schwester Brigitte gesagt hat, zu Entscheidungen für Jesus kommen, zu echten Entscheidungen für Jesus, dass man das nicht einfach so routinemäßig aufnimmt, sondern dass sich wirklich Kinder und Jugendliche für Jesus entscheiden. Das wünschen wir uns. Und auch beim Bibelkurs, dass auch Arbeiter in die Ernte gerufen werden, dass es Entscheidungen gibt für den Dienst für Jesus. Ja, gute Gemeinschaft, gute Gespräche zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern, das ist ganz viel wert. Muss wahrscheinlich auch wieder neu eingeübt werden, dass das gelingt. Gutes Einfinden neuer Mitarbeiter. Wir haben viele Studenten von der IAL in Liebenzell. Es ist wunderbar, dass sie auf unseren Freizeiten mitarbeiten, aber das sind neue Strukturen, dass sie gut einfinden und auch in den Teams sind teilweise über die Hälfte neue Mitarbeiter, die auch teilweise mit Ängsten rangehen. Da wünschen wir uns, dass sie sich einfinden und auch gute Erfahrungen machen. Ja, Kraft für kräftezehrende, einhaltende Hygienebedingungen. Das kostet einiges an Zeit, da Konzepte auszuarbeiten und immer wieder zu schieben, passt es oder passt es nicht. Manches kann kurz vorher entschieden werden, wie man es machen kann. Und trotzdem eine Unbeschwertheit, trotz den Corona-Maßnahmen. Und ich danke Ihnen sehr, wenn Sie das mitnehmen in dem Sommer. Ich habe Ihnen auch nochmal einen Zettel gemacht. Da stehen die Freizeiten nochmal drauf und auch diese Gebetsanliegen. Die liegen am Ausgang, können Sie sich gerne mitnehmen und einfach immer mal wieder dran denken im Sommer. Und wir sind sehr, sehr dankbar, wenn Sie da auch mit dran denken und beten. Und das möchte ich jetzt einfach noch tun, stellvertretend für die Freizeiten beten, für die Bibelstunde und ja, das vor Gott bringen. Herr Jesus, vielen Dank, dass es möglich ist, in diesem Jahr Freizeiten zu gestalten für Kinder, für Jugendliche, für Familien. Du weißt, wie viel das im Einzelnen bedeutet. Und ich möchte dich sehr bitten, dass diese Freizeiten doch lebensverändert werden und dass die Mitarbeiter sich die Zeit nehmen, dass du selber zu ihnen sprichst bei der Vorbereitung der Andachten, dass du die Atmosphäre prägst und dass es einfach auf unseren Freizeiten deutlich wird, dass es um dich geht und dass es auch von der Atmosphäre so bestimmt ist, dass die Kinder wissen wollen, wer du bist, dass sie Bibel lesen wollen. Rühr doch da jeden einzelnen Mitarbeiter und schenk, dass es wirklich auch zu Entscheidungen für dich kommt. und dass du Kinderherzen und Herzen der Jugendlichen bewegst. Und so möchte ich dich bitten, auch für diesen Sonntag, für diesen Bibelstunde, dass du Schwester Brigitte bevollmächtigst, dass du ihr deine Worte gibst, dass du uns hören lässt, dass du zu uns redest und dass du mitten unter uns bist. Amen.
Vielen Dank euch beiden und vielen Dank, Schwester Wiebke, dir. Wir sind gespannt, was sich in diesem Sommer tut. Ja, wissen Sie, was Pics raus ist? Ah ja, das habe ich mir fast gedacht, dass Sie es besser wissen wie ich und vielleicht sogar schon dort waren. Ich habe mich belesen, es ist ein Sonderpostenmarkt, in dem es alles gibt. Von Kosmetikartikeln zu Haushaltsartikeln zu Büroartikeln zu Gartenartikeln, verschiedenen Lebensmitteln und ich denke noch vieles andere mehr, was ich jetzt gar nicht erwähne. Und das Ganze noch zu günstigen Preisen. Picks raus. So sollen wir es eigentlich mit Bibel, beim Bibellesen nicht machen und uns Bibelstellen oder Bibeltexte aus dem Zusammenhang herauspicken. Aber da wir ja jetzt in unserer Bibelstunde uns mit Jesus im Hebräerbrief beschäftigen als hohen Priester, möchte ich es doch jetzt so machen, heute Nachmittag, und Teile aus dem 5. und aus dem 7. Kapitel des Hebräerbriefs herauspicken, sozusagen. Letztes Mal haben wir Jesus als barmherzigen hohen Priester schon kennengelernt, der uns in allem gleich werden musste, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der nachempfinden und mitempfinden kann, wie sich Krankheit anfühlt, der auch Schmerzen kannte, dem auch Versuchungen nicht fremd sind und der unsere alltäglichen Herausforderungen nachvollziehen kann. Wir haben ihn auch kennengelernt als treuen hohen Priester, treu dem Auftrag des Vaters bis zum Tod am Kreuz. Heute würden wir nun zu zwei alttestamentlichen Personen kommen, die uns auch wieder wichtige Hinweise auf das Hohepriesteramt von Jesus geben. Und mein Wunsch ist jetzt auch so, wie Schwester Wiebke schon genannt hat für die Kinderfreizeiten, dass diese Botschaft tatsächlich auch ihre Herzen erreichen darf. Ich lese aus dem 5. Kapitel im Hebräerbrief die Verse 1 bis 6. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird vom Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist, und ihretwegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und keiner nimmt sich selbst die Würde, sondern er wird von Gott berufen, gleich wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die hohe priesterliche Würde beigelegt, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Was wissen wir von Aaron? Er ist der Bruder von Mose und von der Miriam. Er war der erste hohe Priester im Volk Gottes. Dieser Textabschnitt sagt uns auch, er war ein Mensch, also von den Menschen genommen. Und dann können wir ergänzen, er blieb auch Mensch. Und zwar unvollkommener Mensch. In Vers 2 lasen wir gerade, dass er selbst mit Schwachheit behaftet war und sündigen konnte. Und da dachte ich an diese Szene mit dem goldenen Kalb, wo Aaron wirklich Schwachheit bewiesen hat gegenüber dem Volk, gegenüber dem Begehren des Volkes und ihnen ein goldenes Kalb machte. Oder wenn wir denken an sein gemeinsames Murren mit der Miriam gegen Mose, wegen dessen äthiopischer Frau. Aus Vers 1 in Kapitel 5 erfahren wir weiter, dass Aaron für sein Volk vor Gott eintrat. Er war also Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Um Sühne zu schaffen, opferte er nach den gesetzlichen Bestimmungen Gaben und Opfer, auch für sich selbst. Und diese Opferhandlungen hatten nur begrenzte zeitliche Gültigkeit. Sie mussten wiederholt werden. Und ich denke, das ist uns auch bewusst. Aarons Amt endete mit seinem Tod. Und ich habe mich nun gefragt, inwiefern war Aaron nun in seinem Amt und in seiner Person bereits ein Hinweis auf Jesus. Und da möchte ich gern noch einmal drei Voraussetzungen, die ein Hohepriester im Alten Bund erfüllen musste, aufgreifen. Das erste, er musste Mensch sein. Denn jeder aus den Menschen genommene Hohepriester wird vom Menschen bestellt für das Verhältnis zu Gott, wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheiten behaftet ist. Also derjenige, der den Menschen vor Gott repräsentieren sollte, musste selbst ein Mensch sein, mit denselben Schwachheiten behaftet wie die Menschen, die er vertrat. Und dadurch war er auch in der Lage, ihre Schwachheiten zu verstehen und mit ihren Versagen und mit ihren Fehlern Mitleid haben zu können. Diese Voraussetzungen erfüllte auch Jesus. Jesus kannte Angst, er kannte Trauer, er kannte Schmerzen, er kannte Einsamkeit, Armut, Tränen, Versuchung und auch das Sterben ist ihm nicht erspart geblieben. Nur in zwei Dingen unterschied sich Jesus von uns. Er war ohne Sünde und durch seine Jungfrauengeburt, durch seine Geburt. Gott hat es gefallen, den Urheber unserer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Und so konnte er auch ein hoher Priester werden, der uns in allem verstehen kann. Und weil er Mitleid hat mit uns und unseren Schwachheiten, deshalb lädt er uns auch ein, damit zu ihm zu kommen und sagt uns, komm her zu mir, die du mühselig und beladen bist, die du immer wieder an dir leidest, an deiner Unzulänglichkeit, deinem Versagen oder auch an deiner Situation. Ich will dich erquicken, ich will dich trösten, ich will dich aufrichten. In Hebräer 8, Vers 3 lesen wir dann die zweite Voraussetzung, die ein hoher Priester im Alten Bund erfüllen musste. Dort heißt es, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Im Blick auf Jesus heißt dann dort weiter, daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Jesus opferte sich selbst. Die Opfer im Alten Testament waren Hinweise auf das Opfer, das Jesus mit seinem Sterben brachte. Wir sagten vorhin schon, dass Jesus uns in allen Stücken gleich werden musste, um ein barmherziger hoher Priester zu werden. Er musste es uns auch aus dem Grund gleich werden, wie wir dann in Hebräer 2, Vers 14 und 15 lesen, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus hat als unser hoher Priester nicht nur irgendein Opfer dargebracht, sondern er ist selbst das Opfer gewesen. Und so konnte er vor Gott Gerechtigkeit für uns erwirken und uns aus der Gewalt Satans erlösen. Die dritte Voraussetzung für das Amt des hohen Priesters ist seine Berufung durch Gott. Das Amt eines hohen Priesters konnte man sich nicht wählen, wie man sich sonst auch in Israel einen Beruf wählen konnte. Gott bestimmte, dass die Nachkommen Aarons das Priesteramt ausführen sollten. Sie wurden von Gott in dieses Amt berufen. Allein Gott konnte einem Menschen eine solche Würde und Verantwortung auferlegen. Wir lasen in Hebräer 5, Vers 4, niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen wie Aaron. Was also im alttestamentlichen Bundesvolk als Ordnung galt, hat Jesus in vollkommener Weise erfüllt. Auch Jesus ernannte sich nicht selbst zum hohen Priester, sondern er wurde von Gott schon vor seiner Menschwerdung dazu bestimmt, als dieser zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an anderer Stelle: Du bist Priester in Ewigkeit. Mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt wurde Jesus als unser hoher Priester bestätigt. Er sitzt nun zur Rechten Gottes. Der Vater hat den Sohn aber noch zu einem herrlicheren, größeren, hohen priesterlichen Amt bestimmt, der sich von einer anderen Ordnung ableitet als der von Aaron. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert die Briefempfänger in Vers 6 an Psalm 110. Das war ein Psalm, den jeder Jude als auf den Messias hinweisen kannte. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus ist also Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Nach der Ordnung heißt so viel nach dem Plan Gottes über ihm. Jetzt wollen wir uns auch fragen, wer war denn Melchisedek? Ja, also wir lesen ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen von ihm in 1. Mose 14, Vers 17 folgende. Man kann eigentlich sagen, er war eine geheimnisvolle Gestalt. Er taucht nur an der Stelle auf und auch nur für einen kurzen Augenblick. Und zwar als Abraham nach seinem Sieg über Kedorlaomer und seine Verbündeten, ja, da kommt er ihm mit Brot und Wein entgegen, ehe Abraham die Begegnung mit dem König von Sodom bestehen muss. Melchisedek war König von Salem, von Jerusalem, König des Friedens. In 1. Mose 14, Vers 18 wird er als Priester des Allerhöchsten bezeichnet. Melchisedek wird auch übersetzt mit König der Gerechtigkeit. Wir erfahren von ihm weder etwas über den Anfang seines Lebens noch über sein Ende. Er ist ohne Vater und ohne Mutter, es gibt kein Geschlechtsregister von ihm. Er ist Priester in Ewigkeit. Und jetzt wird im Hebräerbrief dieser Melchisedek mit Jesus in Verbindung gebracht. Insbesondere dann auch in Kapitel 7 wird Jesus als unser hoher Priester am Bild Melchisedeks groß gemacht. Und so wollen wir festhalten, so ist Jesus also zum einen das, was Aaron in seinem Amt symbolisierte, nur noch in vollkommenerer Hinsicht. Und er ist Priester in Ewigkeit. Sein Priestertum gehört einer höheren Ordnung an und ist wirksamer als das Priestertum, das auf Aaron zurückgeführt werden kann. Wenn dieses Priestertum vom Aaron über seine Linie zur Vollkommenheit hätte führen können, dann wäre es nicht nötig gewesen, dass noch ein hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks hätte kommen müssen. Aber all der Priesterdienst im Alten Bund und all die Opfer des Alten Bundes konnten die Macht der Sünde nicht durchbrechen. Sie konnten nicht vollkommen machen. Nur Jesus bringt Vollkommenheit. Vollkommenes Heil, vollkommene Gerechtigkeit, vollkommenen Frieden, vollkommenes Leben. Mit der Einsetzung seines Sohnes als Priester nach der Ordnung Melchisedeks durchbricht Gott selbst diese alte Ordnung. Unbekräftigt die Einsetzung, sogar noch mit einem Schwur in Hebräer 7,21. Dabei hätte es Gott gar nicht nötig gehabt, einen Eid darauf zu schwören. Aber damit soll deutlich werden, es ist eine ganz sichere Sache. Gott wird seine Entscheidung, seinen Plan nicht irgendwann einmal wieder zurücknehmen oder ändern. Wir dürfen kühn an den Thron der Gnade treten, um Barmherzigkeit zu erlangen, die uns in der Zeit der Not durchträgt. Nicht aufgrund einer irdisch-menschlichen Bestimmung, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen, unzerstörbaren Lebens aus Gott wurde Jesus, unser hoher Priester, auf ewig. Jesus ist und bleibt der Lebendige, der Ewige. Sein Priestertum ist ein anderes. Es ist ewig, es ist unübertragbar und unvergänglich. Wie Melchisedek ist auch Jesus König und Priester zugleich. Und alles, was Jesus für uns ist, ist er für immer für uns. Also heute und morgen und übermorgen, immer. Und hier habe ich erst einmal einhalten müssen, innehalten müssen, als ich mich vorbereitet habe, weil ich mir sagen musste, was für einen Hohepriester habe ich? Was für einen Hohepriester haben wir? Ist es nicht unwahrscheinlich, einer, der für uns ist, einer, der immer für uns da ist, dessen Geduld mit uns nie aufhört, zu dem wir immer kommen dürfen, Tag und Nacht, der immer ein Ohr für uns hat und ein offenes Herz, dem wir nie zu viel werden und der unserer nie müde wird. Ja, darauf wollen wir jetzt mit einem Lied antworten. Jetzt möchte ich noch einen Sprung mit Ihnen machen, zu einem gewaltigen Daher, von dem wir dann in Kapitel 7, in Vers 25 lesen. Daher kann er auch bis aufs Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Es ist eine Rettung, Luther sagt, eine Seligmachung, die aus jeder Art, jedem Wesen, jeder Lebenssituation, auch aus dem, was wir aus unserer Vergangenheit mitgebracht haben, heben und ans Ziel bringen kann und will. Priester in Ewigkeit bedeutet, er lebt immer da, um für uns einzutreten. Brauchen wir denn ein solches immerwährendes für uns Eintreten? Genügt es nicht, dass Jesus für uns eingetreten ist, als wir damals uns für ihn entschieden haben und sein Opfer für uns angenommen haben? Reicht es nicht aus? Jetzt habe ich sie aufs Glatteis geführt. Vorhin hat nämlich gleich jemand Ja gesagt. Ich habe auch diese Frage für mich mit einem Ja beantwortet, ganz eindeutig Ja, weil ich immer wieder schuldig werde in meinen Gedanken, manchmal auch in Worten, oftmals auch in meinem Handeln oder Unterlassen. Und damit werde ich ja auch an Gott schuldig und brauche seine Vergebung und auch die Vergebung des anderen. Dann habe ich mich gefragt, wie müssen wir uns denn ein solches Eintreten für uns vorstellen? Wenn Jesus vor dem Vater für uns eintritt, dann vertritt er uns dort mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Und zwar ohne, dass er ein einziges Wort zu unserer Verteidigung vor dem Vater sagen müsste, vertreten uns dort seine Wunden. Und zwar gerade dann, wenn der Satan uns anklagt oder wenn unser eigenes Herz uns anklagen will und wenn Schuldgefühle uns plagen. Jesus vertritt uns dort vor dem Vater durch sein Blut, durch seine Wunden. Und dann heißt es in diesem Vers 25 noch weiter, er, Jesus, kann aufs Äußerste, er kann völlig die retten, die durch ihn zu Gott kommen. Das hat mich auch so froh gemacht. Keiner von uns muss verzweifeln, weil er wieder einmal versagt hat, sondern jeder von uns darf wissen, jederzeit darf ich wieder zum Thron der Gnade kommen, so wie ich bin. Aber kommen müssen wir. Es gibt keinen Automatismus in dem Sinn, dass ich mich vielleicht damit entschuldigen könnte. So bin ich halt. Und wenn der andere nicht so wäre, dann würde ich auch nicht so reagieren. Dann wäre ich auch ganz anders. Gibt auch keine Ausrede, dass ich zum Beispiel sage, ja, Jesus sieht und hört und weiß doch sowieso alles. Warum soll ich dann noch kommen und es ihm erzählen? Das Blut Jesu tritt nur dann für uns ein, wenn ich bereit bin, Buße zu tun und mich auch unter meine Schuld und mein Verhalten beuge. Dann kann ich aber auch mit frohem Herzen singen, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Ich darf glauben und damit rechnen, dass Jesus mich völlig zu erretten vermag, von all dem, wo ich mir Errettung wünsche und auch wo ich Errettung brauche. Es kann mein altes Wesen sein und wird vermutlich unser altes Wesen sein. Das können auch charakterliche Erblasten sein, die wir vielleicht von unseren Eltern, von unseren Vorfahren mitbekommen haben. Wir brauchen Errettung aus der Macht der Sünde. Wir brauchen es vielleicht aus Unwahrhaftigkeit oder unguten Gewohnheiten oder noch von ganz anderen Dingen. Und eine solche Rettung oder Errettung, die kann in einem Augenblick geschehen. Das hat mich mal so an der Lebensgeschichte von Dr. Ben Carson beeindruckt. Er wurde 1987 als Neurochirurg weltbekannt durch die Trennung siamesischer Zwillinge. Die waren aus Ulm sogar. Die waren am Kopf zusammengewachsen. Und er hat es gewagt und hat die beiden Kinder getrennt. Was nicht so bekannt ist von ihm: Ben Carson litt als Jugendlicher an krankhaftem Jähzorn, der ihn völlig unkontrolliert reagieren ließ. Und in einem solchen Wutanfall hätte er als 14-Jähriger beinahe mal seinen besten Freund erstochen. Nach diesem Ereignis ist er völlig verzweifelt und schließt sich für Stunden ins Badezimmer ein. Und in den Stunden wird ihm bewusst, ohne Gottes Hilfe werde ich meinen Jähzorn nicht loswerden und habe auch keine Chance, meinen Berufstraum, einmal Arzt werden zu können, erfüllen zu können. Und Ben Carson bittet nun, Gott ihm seinen Jähzorn abzunehmen und darf es erleben, dass er wirklich von diesem Tag an nie mehr mit aufsteigendem Zorn zu kämpfen hat. Gott hat ihn völlig davon befreit. Ist wunderbar, wenn man das so erleben darf. Aber die Regel ist sicherlich nicht. Oftmals wird es eher ein Prozess sein. Das heißt, ich muss immer und immer wieder mit der gleichen Sache kommen, bis sie die Macht in meinem Leben verliert. Eigentlich hätte ich viel besser sagen müssen, ich darf immer und immer wieder kommen. Doch ein Vorrecht, und ich darf es erleben, dass Jesus nie zu mir sagen wird, jetzt reicht's. Jetzt kommst du schon zum 20. Mal mit der gleichen Sache und hast immer noch nicht unter die Füße. Darf immer und immer wieder kommen. Es macht ihn höchstens traurig, wenn wir nicht kommen und uns beugen. Jesus, unser hoher Priester, will unser Herz von aller Befleckung reinigen und uns mit seinem Auferstehungsleben beschenken, damit wir so leben können, wie Paulus es in Galater 2, Vers 20 sagt: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und dass wir einmal getrost vor den Richterstuhl Christi treten können, weil wir das, was uns an Schuld und Versagen bewusst geworden ist, zu unseren Lebzeiten vor den Thron der Gnade gebracht haben. Und dann steht in Hebräer 7, Vers 26 noch dieser bezeichnende Vers: Ein solcher hoher Priester geziemte uns. Es ist ein Wunder der Gnade Gottes und seiner Führung, wenn ein Mensch dahin kommt, dass er erkennt und weiß, einen solchen hohen Priester brauche ich. Einen solchen hohen Priester habe ich nötig. Ich bin seiner zutiefst bedürftig. Einen solchen hohen Priester muss ich haben, der für alle meine Bedürfnisse ausreicht und der mich aus allem zu erretten vermag. Ich lese uns zum Schluss noch die Verse 26 bis 28 aus Hebräer 7 nach Hoffnung für alle. Er, Jesus allein, ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler. Von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht wie die anderen hohen Priester an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünden für sich selbst Opfer bringen, ehe er für seinen Volk opfert. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer gebracht, das ein für allemal gilt. Das Gesetz des Mose bestimmte Menschen mit all ihren Fehlern und Schwächen zu hohen Priestern. Doch dieses Gesetz gilt nicht mehr, nachdem Gott seinen eigenen Sohn mit einem Schwur als unseren hohen Priester einsetzte. Und das wird er bleiben, für alle Zeiten, in göttlicher Vollkommenheit. Und ich habe noch ergänzt, und das wird er bleiben für alle, die einen solchen hohen Priester brauchen. Wir haben einen Herrn, der über allem ist, der alle Dinge in seiner Hand hält, der alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, der alle Zeit für uns sorgt, der hinaufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. So schreibt Paulus in Epheser 4. Seine Reinheit war so vollkommen, dass er sich selbst als vollkommenes Opfer auf den Altar legen konnte. Er tat es für den Vater, er tat es für uns aus lauter Liebe. Und mit Paulus können wir da eigentlich nur noch sagen: Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, es ist so unfassbar, den Gedanken auch deines himmlischen Vaters nachzuspüren, vom Alten Testament herkommend, wie alles so durchdacht und geplant war, mit dem hohen priesterlichen Amt von Aaron, das du in Vollkommenheit erfüllt hast, aber auch dann noch mit dem höheren, herrlicheren hohen priesterlichen Amt, das du in Ewigkeit für uns ausübst. Wir danken dir so von ganzem Herzen dafür, dass wir kommen dürfen, jederzeit mit allem, was uns auf dem Herzen ist, mit Freud und Leid, mit Schönem und Schwerem. Und so dürfen wir dir miteinander auch die große Not in unserem Land bringen. Herr, du weißt um all die Menschen, die so in Not und Unglück gekommen sind. Wir wissen eigentlich gar nicht recht, wie wir beten sollen und können. Aber danke, Herr, Du siehst hinein, so wie du damals die Not deines Volkes in Ägypten gesehen hast, so siehst du jetzt die Not in unserem Land, die Menschen, die betroffen sind, die alles verloren haben. Und Herr, wir möchten einfach auch so von Herzen bitten, lass es doch auch in all der Not zu einem Rufen zu dir hinkommen, zu einem Ausstrecken nach dir, zu einem Wissen, Herr, wie hilflos, wie machtlos wir sind, von einem Augenblick zum anderen. Herr, erbarm du dich dort dieser Orte, die so ganz besonders betroffen sind, und stärk du auch all die Helfer, die dort im Einsatz sind. Und danke, Herr, dass du auch mit uns in eine neue Woche hineingehst. Herr, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber eins dürfen wir wissen: Du bist ein hoher Priester in Ewigkeit, der immer da lebt und für uns eintritt. Also ich glaube, Jesus hat sich gerade über unseren Gesang gefreut. Der war ja so, ja, so herzhaft und so schön. Und wir würden uns jetzt freuen noch über seinen Segen, und um den möchte ich jetzt noch bitten. Herr Jesus, segne uns und behüte uns und lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Und erheb du dein Angesicht auf uns und lass uns in deinem Frieden jetzt auseinandergehen und in die neue Woche hinein. Amen. Ich lade Sie herzlich ein zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Erika Schnitzer. Und am Anfang dieser Bibelstunde werden auch Daniel und Miriam Zinser, die Anfang August wieder nach Costa Rica ausreisen, uns kurz auch was über sich erzählen. Und dann möchte ich noch erinnern an das Gebetsblatt, das uns Schwester Wiebke gemacht hat, dass Sie das nachher draußen mitnehmen. Eine ganz gute Woche Ihnen.